Ich lese uns nochmals den ersten Vers aus Psalm 104. Habe ihn euch auch mitgebracht. Oh, ja. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. So beginnt dieser Psalm 104. Nicht also, wie hier von Gott gesprochen wird, nicht wahr? Gott ist herrlich, Gott ist schön, Gott ist prächtig geschmückt. Also ich denke da zunächst unweigerlich an eine junge, hübsche Braut. Herrlich, schön, geschmückt. Wenn nun aber Gott als herrlich, schön und geschmückt vorgestellt wird, dann ist das ein ziemlich starker Ausdruck dafür, dass der Beter dieses Psalms von Gott tief beeindruckt ist. Denn das, was einem Eindruck macht, das, was dir Eindruck macht, das findest du schön. Was dir imponiert, was uns imponiert, das finden wir herrlich. Und was uns anspricht, das finden wir prächtig. Also achtet darauf, wenn euch jemand herrlich nennt oder schön oder prächtig, dann habt ihr ein gutes Bild bei ihm. Man kann natürlich auch über sein Auto, sein Haus und seine Schuhe sagen, du bist herrlich und schön und prächtig geschmückt. Das wäre dann allerdings die Anbetung von etwas, was nicht das Zeug hat, mein Leben zu tragen. Von daher lassen wir davon lieber. Im Psalm 104 wird also Gott als Schöpfer des ganzen Kosmos gepriesen. Wir müssen jetzt also einen großen Kreis aufmachen. Er wird gepriesen, weil er seine Schönheit sichtbar macht in dieser Welt. Wenn wir unsere Augen dafür schulen, so können wir etwas also von Gottes Herrlichkeit in dieser Welt sehen. Der Beter des Psalms wirbt darum, Gott in seiner Schönheit und Herrlichkeit, in seiner Größe und seiner Macht, in dem zu entdecken, was so um uns herum stattfindet. Und da wird auf einmal den Wasserfall, den ich in meinem Urlaub besuche, dann wird der Wasserfall zu einem Hinweis auf die Herrlichkeit Gottes. Der Wasserfall ist dann nicht nur ein Wasserfall, sondern er ist ein Zeichen, ein Hinweis auf die Herrlichkeit Gottes. Und dann ist der Schmetterling nicht einfach nur ein Schmetterling, sondern dann wird ein Schmetterling zum Gleichnis für den Erfinderreichtum Gottes. Und dann werden die Berge, die sich vor einem aufbauen und vor der er schwitzenderweise irgendwie einen Weg nach oben sucht, zum Bild für die Größe Gottes. Nun möchte Gott aber nicht nur in seiner Schöpfung als schön erkannt sein. Er möchte, und diesen Gedanken führe ich jetzt aus, er möchte inmitten seiner Gemeinde schön sein. Also Gott möchte unter uns schön sein. Er möchte in unseren Häusern und Herzen, dass er darin schön werde. Er möchte, dass er in unserer Gemeinde von anderen als schön und kostbar wahrgenommen wird. Einfach weil hier Leute versammelt sind, die von Gott schwer angetan sind. Dass man uns abspürt, die meinen es mit ihrem Glauben ja wirklich so, wie sie sagen. Es geht in dieser kleinen Predigtreihe mit dem Titel Schöne Gemeinde heute und am nächsten Sonntag also um Gottes Herrlichkeit und Schönheit, die an seiner Gemeinde, also an uns allen, entdeckt werden kann. Und ich lade euch ein, mal diesen Gedanken mitzugehen, wie wäre es eigentlich, wenn unter uns eine Sehnsucht entstehen würde, eine Sehnsucht nach einer schönen Gemeinde, eine Sehnsucht, die danach sucht und sich mit anderen zusammenschließt, um den Glauben und das Leben echt, echt miteinander zu teilen. Wie wäre das, wenn in unseren Herzen eine Sehnsucht danach aufbricht, dass Gott in seiner Gemeinde als herrlich anzusehen wäre. Dass Gott in unseren Gottesdiensten am Sonntag und an unseren Gottesdiensten am Montag schön unter uns werde. Ich schließe mich Papst Benedikt an, der einmal die Frage gestellt hat, wofür gibt es eigentlich Kirche? Wofür gibt es Gemeinde, eine schöne Gemeinde? Warum gibt es sie? Kirche gibt es, so Benedikt, damit Gott gesehen wird. Uns gibt es, damit Gott gesehen wird. Im Neuen Testament finden sich eine ganze Schar von Menschen, eine ganze Schar von Zeugen, von Schriften, die davon spricht, wie denn dann so eine schöne Gemeinde aussieht. Und ich möchte euch gerne vier Dinge heute und das nächste Mal auch noch mitgeben, von der ich meine, ja, das gehört zu einer schönen Gemeinde. Das erste ist, zu einer schönen Gemeinde gehört das schöne Evangelium. Das erste, der Anfang, wie es zu einer schönen Gemeinde kommt, ist das schöne Evangelium. Der Abglanz Gottes, das also, was von Gott seinen Glanz hat, was von Gott abglänzt, ist das schöne Evangelium. Das schöne Evangelium ist er. Es ist Jesus, der Abglanz Gottes, der sagt, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Also das ewige Leben, das nicht erst in der Zukunft beginnt, sondern das heute anfängt. Und er meint, dass nach und nach eine andere Qualität mein Leben durchzieht und mir Zufriedenheit und Heimat schenkt. Auch wenn es Zeiten gibt, in denen es mir nicht danach ist. Das schöne Evangelium ist er. Jesus, der sagt, fürchtet euch nicht. Das heißt, wir dürfen eine Gelassenheit für unser Leben bekommen, die uns nicht zu Getriebenen werden lässt, sondern wo wir einen Ort finden, an dem wir Ruhe finden, an dem wir zu uns selbst kommen, an einem Ort, an dem wir sein können. Kannst du sein, hier sein, jetzt vor Gott? Und wo wir es auch vor anderen Menschen lernen können, wahrhaftiger zu werden, wahrhaftig zu sein, weil wir gegründet sind im Evangelium, im schönen Evangelium in Jesus. Das schöne Evangelium ist er, Jesus, der zu uns sagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jesus bietet uns also einen Platz, an dem wir das Missratene und das Gescheiterte unseres Lebens hinbringen. Das Missratene und das Gescheiterte unseres Lebens hinbringen dürfen. Es ist der Platz, in dem einer ein Ohr für uns hat und wir spüren, dass es zumindest einen gibt. Dass es zumindest einen gibt, der es wirklich gut mit uns meint. Diesen einen gibt es. Damit beginnt die schöne Gemeinde, mit dem schönen Evangelium, mit Jesus in der Mitte, mit Jesus als Abglanz der Herrlichkeit Gottes. In einer schönen Gemeinde, das ist das Zweite, ist das Evangelium ein Angebot. Das Zweite, was uns also die Schar der Zeugen aus dem Neuen Testament zuruft heute Morgen, ist, das schöne Evangelium ist ein Angebot. Das Evangelium zwingt nicht, es überrollt nicht, es überredet nicht. Es gibt auch heute noch Höllenprediger, die einem Angst und Bange machen wollen. Ich habe von einem Post bekommen. Ich lese euch ein Stück aus seinem Brief vor. An alle christlichen Leiter, Vorsteher und Verkündiger. Eine Gerichtsbotschaft zur Warnung an alle christlichen Vorsteher und Verkündiger im deutschsprachigen Raum liegt unausweichlich auf mir. Ich, Ivo Sasek, rufe Sie daher zu mindestens einer von 6 unten aufgeführten Verkündigungen. Ich werde nur dieses eine Mal und an diesen erwähnten Terminen zu Ihnen sprechen. Wer sich mutwillig nicht warnen und aufklären lässt, dessen Blut bleibt auf seinem Kopf. Auch kein so schöner Brief. Das Evangelium bleibt ein Angebot. Das Evangelium zwingt nicht. Kein Verkündiger des Evangeliums hat das Recht zu zwingen. Wir haben darauf unter uns zu achten. Das Evangelium, von dem wir zu reden haben, darf nicht lähmen und blockieren. Wenn ihr das merkt, ist es nicht das Evangelium. Es darf nicht krank noch Angst machen, vielmehr freisetzen. Das Evangelium will frei machen. Eine schöne und lebendige Gemeinde beginnt mit dem schönen Evangelium. Und sie bleibt auch nur dort lebendig und schön, wo das Evangelium unaufhörlich verkündigt wird. Und hier in dieser Kirche geschieht das schon oder nebenan seit circa 150 Jahren. Unaufhörlich wird das Evangelium verkündigt, jeden Sonntag und auch unter der Woche. Und wenn vom Evangelium gepredigt wird, zielt das auch auf Umkehr. Es zielt auf eine Ausrichtung des Lebens. Jesus sagt, und das ist das Erste, was er sagt, als er das Evangelium verkündigt hat, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wenn Jesus also uns ruft, so ist das immer auch eine Einladung zur Umkehr. Das kann man wunderbar an den Blumen deutlich machen. Nicht eine Sonnenblume wendet sich immer gegen das Licht. Ein Christ wendet sich nicht immer und automatisch gegen das Licht. Deswegen kann der Mensch und auch die Christen dazu aufgerufen werden von Jesus, kehr um, wende dich um zu diesem Evangelium, zu diesem Jesus hin. Das ist ein Angebot. Denn ein Christ kehrt nicht nur einmal um. Ich muss öfter umkehren. Letzten Sonntag hatten wir die Gelegenheit angeboten, im Gottesdienst wieder ein bewusstes Ja zu diesem Herrn zu sagen. Eine Möglichkeit zu sagen, ja Herr, ich will wieder mein Leben wie diese Sonnenblume ausrichten auf dich. Also, in einer schönen Gemeinde ist das Evangelium ein Angebot. Das Dritte, eine schöne Gemeinde ist eine fürsorgliche Gemeinde. Das Neue Testament gebraucht ja für die Gemeinde ganz unterschiedliche Bilder, unter anderem auch das der Familie, sehr intim, sage ich euch, sehr intim. Aber in einer schönen Familie ist das ganz normal, dass man einander am Leben Anteil gibt. Da erzählt man am Tisch oder in der Küche. Da kann man mitteilen, was einem auf der Pelle liegt oder was einem gerade beschäftigt. Doch je größer eine Gemeinde ist, desto weniger können sich alle miteinander an ihrem Leben Anteil geben. Das ist einfach nicht mehr zu schaffen. Wichtig ist dann, finde ich, dass die Gemeinde ein Netz aufbaut, in dem keiner durch die Maschen fällt, wo einige aber von mir wissen. Nicht jeder von jedem. Das wird nicht zu machen sein unter uns. Doch zumindest drei oder fünf, vielleicht 10, wohl niemals mehr als 20. Ich habe jetzt in meiner Urlaubszeit am Pfingsten ein Buch gelesen des Gehirnforschers Manfred Spitzer, Titel Einsamkeit, die unbekannte Krankheit. Ich möchte als Pastor dieser Gemeinde nicht, dass irgendeiner unter euch, wenn wir das auch immer wieder persönlich erleben, aber hier in dieser Gemeinde, einsam ist. Es gibt ja in England mittlerweile ein Ministerium, eine Ministerin, die politischerseits eingeführt worden ist, ein Ministerium gegen die Einsamkeit im Land. Man kann einsam sein inmitten einer Gemeinde. Aber eine schöne Gemeinde ist eine vernetzte Gemeinde. Eine schöne Gemeinde ist eine fürsorgliche Gemeinde. Wir sind, so verstehe ich mich, wir sind aufeinander angewiesen. Wenn es Schweres durchzumachen gibt oder wenn wir auf Hilfe angewiesen sind. Jesus hat, wie ich vermute, nicht zufällig 12 anstatt 50 Jünger in seiner unmittelbaren Nähe gerufen. 12, so sage ich mal ein bisschen salopp, 12 haben ihm wohl gereicht. Nach mehr zu fragen, sich echt für sie zu interessieren, ist mit kaum mehr möglich. Eine schöne Gemeinde braucht also ein Netz persönlicher Beziehungen, das sich so eng durch eine Gemeinde spannt, dass keiner durchfällt und vergessen wird und nicht einsam wird dabei. Und aus diesem Grund finde ich ja auch Kleingruppen so hilfreich. Kleingruppen, wenn sie schön sind, sind Orte, an denen wir unser Leben und unser Glauben wirklich mitteilen. Wo wir offen miteinander umzugehen lernen, wo wir füreinander einstehen, füreinander beten, wo wir Freunde werden, wo wir Leid teilen, wo sich Gaben entfalten. Im Grunde sollte jeder von euch und jede in einer Kleingruppe sein, denn dann wäre die Chance am größten, dass keiner und keiner vergessen und übersehen wird. Dann funktioniert das mit dem Telefonanruf, der WhatsApp zwischendurch, das Eis auf der Terrasse oder die gemeinsame Geburtstagsparty. Wisst ihr, Gottes Liebe wird in Schwestern und Brüdern plötzlich ganz konkret erfahrbar und spürbar. Das ist eine schöne Gemeinde, die die Fürsorge Gottes unter uns widerspiegelt. Wer ist dafür zuständig? Wir. Es gibt sonst keinen anderen. Wenn du das willst, bist du dafür mit auch zuständig. Und das Letzte, eine schöne Gemeinde ist eine fliegende Gemeinde. Der kluge Schriftsteller Søren Kierkegaard erzählt mit etwas bissiger Ironie, das ist so seine Art zu schreiben, und zugleich tiefer Bedeutung eine Geschichte. Manche, nehme ich mal an, werden sie kennen. Sie ist relativ bekannt geworden. Die geht so. Die Christen leben wie Gänse auf einem Hof. Und an jedem siebten Tag wird eine Parade abgehalten. Und der beredsamste Gänserich, damit bin dann wohl ich gemeint, steht auf einem Zaun und schnattert über das Wunder der Gänse. Er erzählt von den Taten der Vorfahren, die einst zu fliegen wagten. Und lobt die Gnade und Barmherzigkeit des Schöpfers, der den Gänsen Flügel und den Instinkt zum Fliegen gab. Die Gänse, also ihr, die Gänse sind tief gerührt, senken in Ergriffenheit die Köpfe und loben die Predigt und den beredten Gänserich. Aber das ist auch alles. Eines tun sie nicht. Sie fliegen nicht. Denn das Korn ist gut und der Hof ist sicher. Søren Kierkegaard meint, Christen gleichen weithin diesen flügellahmen Gänsen. Viele Gemeinden gelingt der Schritt von der Sammlung zur Sendung nicht. Oder wie ich es auf der Gemeindefreizeit gesagt habe, vom Einatmen zum Ausatmen. Sie gleichen Gänsen, die eigentlich zum Fliegen berufen sind. Aber weil sie ihre Flügel nicht entfalten, bleiben sie fluguntüchtig. Der selbstkritische lutherische Christ Kierkegaard aus Kopenhagen weist also treffsicher mit seiner Gänsegeschichte nach, dass etwas faul ist im Staate Dänemark, wo viele viel zu viele Zeitgenossen der Kirche damals als Dienstleistungsbetrieb ansahen. Da soll ich bedient werden nach meinen persönlichen Wünschen und Bedürfnissen. Das erwartet man wie alle Vierrad-Christen, die nur auf vier Rädern die Kirche besuchen, im Kinderwagen zur Taufe, im Auto zur Konfirmation, in der Brautkutsche zur Hochzeit und im Leichenwagen zum Friedhof. Vierrad-Christen. Und dazu lassen sich wackere, häuslich unbescholtene Leute bedienen mit einer Predigt, die möglichst nicht unter die Haut gehen darf, sondern wo von einem Dienstleister mit dem füttert, wonach einem die Ohren jucken. So der Originalton von Martin Luther. Eine schöne Gemeinde ist eine fliegende Gemeinde. Hin zu denen, die von diesem schönen Bauernhof Gottes noch nichts wissen. Ich danke jedem von euch, der schon in dieser Saison zu Steinlachstrand und Veranstaltungen eingeladen hat, vielleicht sogar jemand mitgebracht hat. Fliegt ruhig hin, dorthin, wo ihr hin berufen und gesandt seid. Nicht nur Luther und Kierkegaard, immer wieder haben Menschen vor einem Christentum im Sitzen gewarnt. Wenn wir ein Christentum im Sitzen kultivieren, dann laufen wir Gefahr, mit einer unverbindlichen Beliebigkeit wie Flügellahme, satte Gänse uns zu verhalten, die sich ganz beliebig nach dem Motto bedienen lassen, wie hätten Sie es denn gern? Das noch zum Schluss. Die schöne Gemeinde ist kein Hirngespinst des Pastors. Keine Fata Morgana eines unverbesserlichen Optimisten. Ich meine, es ist der Wunsch und das Anliegen Gottes für unsere Gemeinde, dass darin seine Schönheit zur Ansicht kommt. Die Kirche gibt es, die schöne Gemeinde gibt es, damit Gott gesehen wird. Ich habe nochmal diesen Vers aus Psalm 104 und ich möchte euch einladen, dass wir diesen Psalm, wer sich das vorstellen kann, dass man dieses Psalmwort miteinander zu Gott hin sprechen. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Einen kurzen Augenblick der Stille, wo jeder für sich vielleicht kurz überlegen kann. Eine Sache, die unsere Gemeinde nach seiner Auffassung schöner machen würde. Überlegt euch das kurz. Was macht unsere Gemeinde schöner? Und was kann ich dazu beitragen? Ich möchte gerne noch mit uns beten. Wir stehen dazu auf. Vater, wir brauchen und suchen Begeisterung für dich, sodass wir so ein bisschen so werden könnten, auch wie dieser Beter von Psalm 104, der sagen kann, Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Lieber Herr, etwas von dieser Begeisterung, dafür dürfen wir an diesem Morgen beten für uns. Für den Einzelnen, ja, dass etwas in seinem Inneren zum Klingen kommt. Dass er etwas von einer Faszination kennt, die mit dir zu tun hat. Nicht damit alles, was an Beschwerlichem und Schweren damit überlagert und zugedeckt werden sollte, Herr, sondern damit wir dich in den Blick bekommen, Sonnenblumen werden, die sich hinwenden zur Sonne, zum Licht, zu dir, zum Herrlichkeit unseres Schöpfers, zum Herrn dieser Gemeinde. Herr, damit beginnt alles. Schenk, dass wir es nicht auslassen, sondern diesen Weg immer wieder suchen, zu dieser Umkehr immer wieder bereit werden. Umkehr ist eine fröhliche Sache, weil sie hin zum Licht führt, zur Herrlichkeit deines Sohnes Jesus Christus, der sich uns in eigenartiger, wunderbarer Herrlichkeit gezeigt hat. Ein Abglanz Gottes. So darf ich dich bitten um dieses für den Einzelnen wie für uns als Gemeinde. Und ich möchte dir auch danken für all das Schöne, was in dieser Gemeinde ist. Für all das, was uns miteinander gelingt. Für all das, wo unser Herz aufblüht und wir Freude daran haben. Für all das, wo wir gerne hierher kommen. Für all das, was uns berührt und bewegt und uns froh macht. Von dem, wo wir Orientierung bekommen. Von Schwestern und Brüdern, über dem wir uns von Herzen freuen können. Über die vielen Gaben, die unter uns vorhanden sind. Herr, du hast so viel Schönheit mit deinem Evangelium auch in diese Gemeinde gelegt. Lob und Preis sei dir dafür. Und wir beten miteinander zu unserem Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.